Widerstand!
Widerstand! Widerstand!
Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen.
Jetzt werden hier Steine geworfen. Ich glaube, wir müssen die Live-Schalte abbrechen.
Lassen wir uns nicht entmutigen vom Gegenwind, der uns in dieser neuen Zeit entgegenweht. Es kommt nicht darauf an, dass alle dasselbe tun, aber dass wir eines gemeinsam im Sinn haben, alles zu stärken, was uns verbindet.
Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Gefühlt geht es seit Jahren von Krise zu Krise. Für viele ist das nicht einfach.
Was macht das mit uns? Treibt uns das auseinander oder schweißt uns das mehr zusammen?
Ich bin Caro Knape, Redakteurin bei SWR3.
Und ich bin Jessie Schnellbach, Online-Redakteurin bei swr3.de.
Wir wollten wissen, wo ist das Wir? Wo halten wir zusammen?
SWR3 Report.
Im Rahmen der ARD-Themenwoche sind wir deshalb auf die Suche nach dem Wir in SWR3-Land gegangen.
Dafür waren unsere Kollegen Saskia Wöhler, Josch Kochan und Janine Beck unterwegs. Wir sprechen gleich mit ihnen über ihre Erfahrungen bei der Suche nach dem Wir und was das mit ihnen gemacht hat.
Wir wollen aber erstmal über Mark Forster sprechen, denn der hat eine ganz besondere Rolle in der ARD-Themenwoche. Er ist musikalischer Pate, hat quasi den Soundtrack geschrieben, Memories and Stories.
Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit.
Das ist die normale Version. Den Song gibt's aber auch zusammen mit der SWR Big Band. Klingt dann so.
Macht die Uhr, jeder Schritt hinterlässt seine Spur.
Ich glaube, uns als Gesellschaft hält so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens zusammen. Also ich glaube, wir einigen uns eigentlich als Gesellschaft auf, das ist korrekt und das ist nicht korrekt. Auf der Basis können wir diskutieren und uns streiten. Und dieser Konsens entsteht wahrscheinlich durch ein bisschen Reflexion, wahrscheinlich aber auch durch das sowas wie Mitgefühl und am Ende durch sowas wie Liebe. Und wenn wir nicht ganz verrückt sind, dann einigen wir uns auf eine Grundlage und auf der setzen wir uns miteinander auseinander. Und daraus entsteht wahrscheinlich ein Wir.
Aber dieses Wir ist auch schwieriger geworden, hat uns Marc im SWR3-Interview gesagt, auch weil wir uns insgesamt weniger gesehen haben.
Viele Leute sind mehr alleine gewesen, als ihnen lieb ist, ne? Und man unterschätzt das, was das mit einem macht. Ich glaube, deswegen unterschätzt man vielleicht in Deutschland gerade auch ein bisschen die Kultur und die Kunst, wie wichtig das ist und wie sehr uns das hilft, uns zu begegnen und uns miteinander auszutauschen und miteinander Erlebnisse zu teilen, die nicht nur irgendwie Nachrichten sind und schlimme historische Einschläge sozusagen.
Ein Problem, was das Zusammenkommen verhindert, sagt Marc, ist das Handy.
Ich wünsche mir einfach insgesamt weniger da reingucken und mehr in die Welt gucken und gemeinsam Dinge erleben, sich austauschen und zusammen sein und einfach echt sein.
Dass das funktioniert, hat er diesen Sommer auf seiner Tour erlebt. Die Leute sind nicht gekommen, weil sie wissen wollten, was er auf der Bühne erzählt.
Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich und meine Band so eine Art Anlass waren, sich zu treffen. Ich hatte das Gefühl, dass ich der Veranstalter von großen Partys war. Und der Grund, rauszugehen und gemeinsam zu feiern. Und das war irgendwie geil. Und meine Band und ich, wir haben das selber auch total angenommen und haben einfach selber auch mega viel gefeiert. Wir haben diese Konzerte genossen ohne Ende und danach gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Und da ist auch der Song entstanden zur ARD-Themenwoche Memories and Stories.
Mark Forster ist ja auch großer Fußballfan vom 1. FC Kaiserslautern. Und Fußball, das bedeutet für ganz viele Menschen auch Zusammenhalt. Das ist also auch ein Wir.
Ruben Döring ist Fußballtrainer, allerdings bei einer ganz besonderen Fußballmannschaft, bei der sogenannten ID-Mannschaft von Darmstadt 98. ID steht für Intellectual Disability, heißt, hier spielen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zusammen Fußball. Denn Handicaps sollten im Fußball keine Rolle spielen, sagt Ruben.
Das Thema Inklusion oder Fußball im Inklusionsbereich beschreibt ja im Grunde alle. Kommt eigentlich nur darauf an, ob du Bock am Fußball hast, ob du eine coole Person bist. Komm vorbei, hab Spaß am Fußball, sei gemeinschaftlich für ein größeres Wir.
Dieses Wir in der ID-Mannschaft von Darmstadt 98 gibt es seit 1,5 Jahren. Da spielen Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung zusammen Fußball. Und zwar mega erfolgreich. Das Team spielt mittlerweile bundesweit Turniere, war zum Beispiel bei den Special Olympics in Berlin und ist dieses Jahr ID-Hessen-Meister geworden. Wie krass das zusammenschweißt, hat sich SWR3-Reporterin Saskia Wöhler angeschaut. Sie hat die ID-Mannschaft beim Training begleitet und unter den Spielern ein ganz besonderes Wir-Gefühl erlebt.
Wir werden so genommen, wie wir sind. Alle, egal mit welchem Handicap, egal wer du bist, du wirst hier aufgenommen mit. Und das macht uns aus.
Auf dem Platz merkt man Theresa ihr Handicap nicht an. Sie hat ein IQ-Defizit, kann sich manchmal schlecht konzentrieren oder ausdrücken. Im normalen Fußballverein würde sie damit schnell an Grenzen stoßen. Aber bei der ID-Mannschaft von Darmstadt 98 spielt ihre Beeinträchtigung zum ersten Mal keine Rolle.
Dank dieser Mannschaft habe ich echt gelernt, was es heißt, so geschätzt zu werden oder dass wir uns halt nicht verstecken müssen, dass wir sind hier, um Spaß zu haben.
20 Spieler sind heute beim Training dabei. Im ganzen ID-Team sind es mittlerweile knapp 50. Wenn sie bei offiziellen Turnieren spielen, gilt eine besondere Regel. Alle Spieler müssen einen IQ unter 75 haben. Im Verein mittrainieren kann und soll aber jeder, sagt Trainer Ruben Döring.
Wir hatten einen dabei, der wirklich, ich glaube, 2% Sehkraft hat. Oder dann auch erstmal da stehst und du denkst, okay, was habe ich jetzt zu erwarten? Und der hat einen Pass in den Fuß auf 20 Metern gespielt, wo ich mir dachte, Alter, aber wir haben alles.
Dieses Wir-Gefühl kommt vor allem dann auf, wenn die Spieler ihr Darmstadt-Trikot anziehen. So ist es auch bei Theresa.
Ich konnte es erstmal nicht glauben, dass wir überhaupt dort spielen. Und das hat mich sehr stolz gemacht. Und ich bin sehr happy, dass ich sowas anziehen darf.
Und dieser Stolz, dazuzugehören, der macht auch mit den Spielern ganz persönlich etwas, sagt Ruben.
Man identifiziert sich damit, man baut sich auf, man steht nach außen hin damit. Und dann passieren so Sachen, dass dann auf einmal Jungs oder Mädels, die vorher nur von ihren Eltern abgeholt werden, dann auf einmal sagen, nee Mama, du kannst jetzt mal schön alleine nach Hause fahren. Ich fahre jetzt mit meinem Freund mit dem Bus nach Hause. Und das ist schon, sind ganz große Momente.
Von genau diesen Erfolgen zu erzählen, ist Ruben extrem wichtig, um das Wir-Gefühl seiner Mannschaft auch in die Gesellschaft zu tragen.
Für mich ist diese Aufgabe erst erledigt, wenn wir nicht mehr darüber sprechen müssen, dass es so etwas gibt, sondern dass wir alle wirklich zusammenstehen für einander einstehen können.
Ich hatte echt Tränen in den Augen, als du mir den Beitrag das erste Mal gezeigt hast, Saskia, zu hören, dass Theresa sich erst durch diese Mannschaft wertgeschätzt fühlt und jetzt weiß, dass sie sich nicht verstecken muss. Das hat mich echt berührt und gleichzeitig macht es mich auch wütend, dass es dafür diese Mannschaft braucht und wir es als Gesellschaft einfach nicht hinkriegen, ihr das Gefühl von der Zugehörigkeit zu geben.
Saskia, der Beitrag endet ja mit dem Ton von Trainer Ruben, der sagt, wie wichtig es ihm ist, diese Erfahrung auch in die Gesellschaft zu tragen. Hast du mit ihm über seine Motivation mal gesprochen? Also warum setzt er sich so für diese ID-Mannschaft ein?
Weil er sagt, Behinderung ist immer noch so ein Randthema. Damit haben einfach viele überhaupt keine Berührungspunkte oder sogar richtig Berührungsängste. Und für ihn war das nie so. Ruben hat mir erzählt, er ist mit Behinderung aufgewachsen. Sein Vater sitzt im Rollstuhl, seine Cousine ist körperlich behindert und auch in der Nachbarschaft gab es Kinder mit Behinderung. Und das heißt, das war einfach immer komplett normal für ihn. Und genau dieses Gefühl sollen auch die Spieler in seiner Mannschaft bekommen, dass sie in einem ganz normalen Verein spielen und dass ihr Handicap eben keine Rolle spielt. Und damit will er so viele Menschen wie möglich erreichen. Also zum einen die eben mit Beeinträchtigung, die sollen wissen, sie können da hinkommen. Aber auch alle anderen, die gar nicht wissen, dass es solche ID-Mannschaften gibt und wie wichtig die eigentlich für die Sportszene sind.
Du warst ja auch bei so einer Trainingsstunde von Darmstadt 98 dabei. Welche Situation oder welcher Spieler, Spielerin hat dich persönlich am meisten beeindruckt?
Das klingt wahrscheinlich komplett kitschig jetzt, aber das waren einfach alle Spieler zusammen in ihrer Gemeinschaft. Ich bin mit so einem richtig warmen Gefühl im Bauch nach Hause gefahren. Und weil die einfach diese Stimmung vor Ort unter den Spielern, die hat mich so beeindruckt. Die sind erstmal, als ich mit dem Mikro da ankam, alle so ein bisschen, waren so ein bisschen vorsichtig, eher zurückhaltend. Aber als ich die dann auf dem Platz beobachtet habe, da sind die so aus sich rausgekommen. Die haben da rumgepowert. Ich habe den Torwart gesehen, der hat eine Beinfehlstellung, also kann nicht gut laufen. Der hat sich aber in die Ecken geschmissen im Tor, als würde er nie was anderes machen. Und Ruben hat das mit so einem treffenden Wort beschrieben, aufblühen. Und genau das habe ich da gespürt, dass dieses Zusammenspielen mit den Spielern einfach auch nochmal was macht, dass die so richtig selbstbewusst werden. Und als ich die dann auf das Thema Wir-Gefühl angesprochen habe, da war auch auf einmal die Schüchternheit komplett vergessen und die haben nur noch gestrahlt und haben mir erzählt, wie stolz sie sind. Wie zum Beispiel Theresa, die wir auch im Beitrag gehört haben, die hat gesagt, ihre Familie ist auch komplett stolz und steht total hinter ihr. Und das gibt ihr dann so Kraft, jedes Mal, wenn sie auf den Platz geht, dann denkt sie jedes Mal, schaut mal, was ich geleistet habe.
Du hast gerade Theresa angesprochen. Von ihr haben wir auch in dem Beitrag gehört, dass sie in der Mannschaft zum ersten Mal gelernt hat, was es heißt, wirklich auch geschätzt zu werden. Dominik ist auch ein Spieler, der in dieser ID-Mannschaft spielt. Der hat dir erzählt, wie es ihm vorher in anderen Teams ging.
Ich war früher in einem ganz normalen Verein. Und die haben mich nach 5 Trainings wieder rausgeworfen, weil die gesagt haben, das macht keinen Sinn mit mir. Und hier sind einfach Leute mit Inklusion und sie haben halt Spaß am Sport und das, egal was man hat, man darf halt hier mitspielen und wird halt hier auch aufgenommen, nett aufgenommen.
Ich glaube, das ist etwas, das vielen Menschen ohne diese speziellen Bedürfnisse gar nicht bewusst ist, dass Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung die Chance genommen wird, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Was hast du denn eigentlich nach deinem Besuch bei Darmstadt 98 mitgenommen, Saskia? Wie hat sich so dein Wir-Gefühl danach verändert?
Der Besuch bei der Mannschaft hat für mich irgendwie nochmal so richtig bestätigt, dass es beim Thema Wir immer auch um Akzeptanz gehen muss. Und dass so ein Wir-Gefühl zum Beispiel eben im Fußball nichts Exklusives sein darf, sondern dass da einfach jeder mit einbezogen werden sollte. Und gerade so Spieler wie Dominik, die mir beim Training erzählt haben, dass sie im normalen Verein eben nicht lange bleiben durften, die waren dann auf dem Platz mit so einer Power dabei, dass ich mich danach gefragt habe, wieso gibt's solche inklusiven Mannschaften nicht bei jedem Sportverein? Denn dieses Wir-Gefühl beim Fußball und diese Chance daran auch persönlich zu wachsen, die sollte jeder bekommen.
Du warst ja auch mit Jesse zusammen in Bad Dürkheim bei einem ganz besonderen Projekt. Da wohnen 70 Leute in 40 Wohneinheiten zusammen. Generationsübergreifendes Wohnen heißt das. Und da sind bewusst ältere und jüngere Menschen zusammen. Die helfen sich gegenseitig bei allem, was so ansteht.
Für mich ist das wie eine erweiterte Familie. Also mir gibt es unglaublich viel Sicherheit hier, weil ich einfach weiß, ich habe hier einen Raum, wo ich dazugehöre. Ich bin hier gerne, ich kann bereichern, ich bekomme unglaublich viel.
Sarah gehört von Anfang an zum Wohnprojekt, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern. Sie mag es, viele Menschen um sich zu haben. Da stört es auch nicht, dass Spielzeug auf dem Boden rumfliegt oder die Kinder durch die Gegend rennen, während andere kochen.
Wir machen das so in der Regel alle 1-2 Wochen. Oft ist es ein Mittagessen, da kochen dann die Leute, die morgens nicht arbeiten, also auch für uns Familien, für die Kinder, wenn die dann von der Schule kommen.
Vor dem Umzug nach Bad Dürkheim fiel es Sarah schwer, den Alltag mit den Kindern zu organisieren. Nach der Arbeit erstmal auf den Spielplatz, weil die Kinder nicht alleine gehen konnten. Und irgendwo dazwischen noch den Haushalt erledigen. Dank der Bewohner ist das jetzt einfacher.
Hier ist natürlich perfekt. Er sagt, er möchte raus, Tür auf, Kind raus. Und hier sind ja auch immer einfach genügend andere Erwachsene, die da im Auge drauf haben. Oder wenn die Kinder auch mal krank sind, nicht in die Schule können, klappt das eigentlich wirklich immer.
Bei dem Wohnprojekt stehen die Wohnungen eng beieinander. Da fällt es schwer, mal unbemerkt vor die Tür zu gehen. Katharina wohnt erst seit kurzem hier und hat das sofort gemerkt.
Man kann sich nicht sehr gut aus dem Weg gehen. Also man kann natürlich in seiner Wohnung bleiben, aber sobald man aus der Tür geht, muss man damit rechnen, andere Leute zu treffen. Was auch anstrengend ist, dass die Konflikte, die hier sind, die haben ja immer mit so der persönlichen Privatsphäre zu tun. Wie gestalten wir den Garten? Wie gehen wir mit den Kindern um? Und das ist schon anstrengend.
Und trotzdem, hier einzuziehen war für sie eine ganz bewusste Entscheidung.
Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil man nicht alleine ist. Das hat auch was so mit so Sicherheit zu tun. Vorher hatten in dem Einfamilienhaus, wir waren immer alleine, immer auf uns alleine gestellt. Das ist so ein Luxus. Den würde ich eigentlich mehr Menschen wünschen, dass sie das so erleben, ne? Dass man nicht immer alles alleine machen muss und dass man einfach so gegenseitig sich unterstützen kann.
Sollte es eigentlich viel öfter geben, sowas. Was war das denn eigentlich für ein Gefühl, als ihr da in der Gemeinschaftsküche standet, mit allen zusammen?
Also ich habe mich total wohl gefühlt. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzusehen, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Da war beispielsweise ein Paar, die hatten ein Kind, das war vielleicht ein Jahr alt. Und jedes Mal, wenn ich durch diese Küche geguckt hatte, hatte jemand anderes das Kind auf dem Arm. Das heißt, die Eltern konnten sich auch mal hinsetzen, sich mit anderen unterhalten und auch in Ruhe essen. Das war so eine coole Dynamik, die aber total ungezwungen war. Und es war wirklich schön.
Absolut. Da hat irgendwie jeder mit jedem gequatscht und zwischendurch hat einer Kaffee neu aufgesetzt und alle waren am Buffet und so. Das hatte irgendwie auch so ein Flair von so einer Familienfeier, obwohl das unter der Woche Mittagessen war. Und damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet, weil beim Vorgespräch haben die beiden Mütter erzählt, ja, das gibt's ab und zu, da kochen dann die Älteren oder ein paar ältere Bewohner für alle. Und als wir da aber ankamen, hat halt einfach das halbe Wohnprojekt da zusammengesessen und total herzlich und fröhlich irgendwie zusammen, ja, den Nachmittag verbracht.
Wenn immer jemand da ist, das stelle ich mir toll vor, gerade für Eltern mit Kindern. Denn wenn man ja keine Großeltern vor Ort hat, ist man oft total aufgeschmissen, wenn zum Beispiel das Kind krank ist oder man mal schnell etwas erledigen muss und die Kinder nicht mitnehmen kann.
Total. Es ist aber auch nicht so, dass die Älteren jetzt als günstige Kindertagesstätte ausgenutzt werden. Ganz im Gegenteil, auch die profitieren, hat uns auch Helga gesagt.
Dieses Gefühl, dass sich alle wohlfühlen, also nicht nur, dass es um meine Gefühle geht, sondern dass alle sagen können, ja, ich bin hier am richtigen Platz, ja, eben auch die jungen Eltern oder alleinerziehende Eltern, dass sie nicht das Gefühl haben, wie es ja oft in unserer Gesellschaft ist, irgendwo alleine dazustehen und alleine was bewältigen zu müssen. Es funktioniert hier mit unserer Gemeinschaft.
Helga klingt auch richtig glücklich. Was ich mich frage, wie ist das eigentlich? Da ist immer jemand da. Im Umkehrschluss heißt es auch, dadurch ist man nie wirklich alleine. Also so richtiger Rückzug geht nicht. Saskia, wäre so ein Wohnprojekt was für dich?
Also für mich wäre echt die Bedingung, dass ich dann auch mal sagen kann, heute mal nicht, Leute, tut mir leid, und mir das dann auch keiner übel nimmt. Aber insgesamt finde ich dieses Konzept total spannend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das auch für einen selber irgendwie eine totale Chance ist, weil man dann dank dieser Gemeinschaft auch mehr Zeit für sich hat. Also gerade so als Mama mit Job und Kindern und Haushalt, da sind wir wieder bei dieser Idee, dank der Gemeinschaft kann auch irgendwie jeder Einzelne wachsen. Und das finde ich einfach einen total schönen Gedanken.
Mir geht's auch so wie Saskia, ich hätte gerne diesen Pauseknopf, wenn ich ihn brauche, um zu sagen, okay, ich bin heute mal raus, ihr könntet meine Kinder haben, ich bin nicht dabei. So in die Richtung. Also diese Gemeinschaft und auch diese Gruppe, das kam wirklich cool rüber und es war zwanglos und jeder hatte füreinander Zeit und man musste auch gar nicht fragen, hey, kannst du meinem Kind irgendwie ein Brot schmieren? Das war richtig selbstverständlich und davon ein Teil zu sein, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
Saskia, du hast eben im Gespräch über die ID-Mannschaft Darmstadt 98 gesagt, dass du nach dem Besuch der Mannschaft so ein wohliges Gefühl im Bauch hattest. War das in Bad Dürkheim auch so?
Total. Ich weiß noch, wie wir hinterher zusammen im Auto saßen und beide so total geflasht waren von dieser Herzlichkeit, die wir da erlebt haben.
Stimmt.
Die kannten uns ja alle überhaupt nicht. Und trotzdem kamen wir dahin, wurden da gleich reingebeten, sollten uns was zu essen nehmen und uns irgendwie überall dazusetzen. Und die haben uns so ganz offen mit in ihren Alltag genommen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wenn wir das schon erlebt haben, dann kann man sich, finde ich, auch so ein bisschen reinversetzen, wie toll das sein muss, da als neuer Bewohner dann da reinzukommen und direkt sich aufgehoben zu fühlen.
Habt ihr auch Brote geschmiert bekommen?
War alles schon fertig für uns.
Das ist ja cool. Wie hat sich denn dein Wir-Gefühl nach dem Tag beim Wohnprojekt verändert, Jessie?
Nach dem Besuch in Bad Dürkheim habe ich mir Gedanken über meine Nachbarn gemacht. Die kennen mich jetzt schon seit mehr als 20 Jahren. Als ich klein war, war ich viel mit den Nachbarskindern unterwegs. Ich habe bei meiner Nachbarin geklingelt, wenn mal meine Eltern länger gearbeitet haben oder ich irgendwie Fragen zu meinen Hausaufgaben hatte. Und jetzt ist es aber so, dass wir kaum noch Kontakt haben. Klar, man bringt sich vielleicht mal Brownies vorbei oder grüßt herzlich. Aber ich weiß ganz genau, wenn jetzt irgendwie mal eine Spinne in meinem Wohnzimmer ist, ich kann sofort rüber rennen, klingeln und die sind für mich da. Das heißt, das Wohnprojekt hat jetzt nicht unbedingt mein Wir-Gefühl verändert, sondern eher wieder zum Vorschein gebracht und klar gemacht, hey, das ist an so vielen Orten und einfach auch nebenan.
Und auch wenn du es gar nicht mehr so im Kopf hattest,
ja,
oder?
Total.
Eine gute Nachbarschaft kann das Wir-Gefühl stärken, egal ob auf dem Land oder in der Großstadt. Marc Forster hat mit uns auch über seine Nachbarn in Berlin gesprochen und erzählt, dass es unter ihnen auch Hilfsbereitschaft gibt und auch Austausch.
Es ist ja so, dass meistens Menschen von überall in einem Mehrfamilienhaus mit anderen Erfahrungen, Werten und Einstellungen leben. Da in den Austausch zu gehen, bringt uns zusammen und erweitert auch wieder unseren Blick auf die Dinge. Deshalb ganz wichtig, sagt Marc Forster.
Bester Weg ist auf jeden Fall ein Stück Kuchen. Also wenn du deine Nachbarn nicht kennst, aber gerne backst, kleiner Tipp, bring einfach mal einen halben Kuchen vorbei.
Mit das größte Wir-Gefühl gab es vorletzten Sommer vermutlich im Ahrtal, in den betroffenen Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz. Da sind monatelang tausende Helfer hin und haben mit angepackt, haben teilweise ihren Urlaub und ihre Wochenenden da verbracht. Und auch jetzt wird noch Hilfe gebraucht. SWR3-Reporterin Janine Beck war auf einer Baustelle in Kreuzberg-Altena.
Auch wenn es eigentlich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein irgendwie ist, aber immerhin hat man irgendwie was geschafft. Und daher ist es wichtig, ich glaube auch nach über einem Jahr hier weiterhin zu unterstützen.
Jessica ist eine der heutigen Helferinnen. Sie war selbst überrascht, wie viel immer noch zu tun ist. Sie und ihre Kollegen, die sitzen normalerweise am Schreibtisch, aber heute haben die Bankleute ihren Social Day. Wo sie sich dieses Jahr ehrenamtlich engagieren, war schnell klar, meint Ingo.
Ich habe eine Mitarbeiterin, die da hinten steht, die in der Gegend wohnt, deren Haus bis knapp ins Obergeschoss unter Wasser gestanden hat, die ein Jahr lang Videokonferenzen aus dem Wohnmobil gemacht hat und wir sie immer sehr persönlich erlebt haben, wie sehr sie das betroffen hat, was das für eine Last war, emotional, finanziell, das Haus wieder aufzubauen.
Zusammenhalten, als Team, aber auch als Mitmenschen. Das können sie hier in einem verwüsteten Hausgerippe. Böden rausreißen, Fliesen rausschlagen und den ölverseuchten Keller angehen. Und zwar unter der Anleitung von Caro.
Dann bauen wir jetzt erstmal gemeinsam auf, holen das ganze Werkzeug, was wir brauchen.
Sie ist von der Hilfsorganisation Dachzeltnomaden. Auch sie hat als normale Helferin angefangen.
Ich kannte niemanden und dann kam ich hier hin und war aber direkt so ein Teil von der ganzen Gruppe. Und das waren viele Leute damals.
Alle haben ein gemeinsames Ziel: helfen. Dieses Wir-Gefühl ist auch heute noch da, knapp 1,5 Jahre danach. Das geht auch ohne Worte.
Es ist laut auf der Baustelle, kann man eigentlich gar nicht richtig miteinander kommunizieren und trotzdem läuft es irgendwie Hand in Hand.
Unterstützt wird sie vom Architekten Michael. Der betreut hier in der Gegend einige Häuser.
Wahnsinn, was hier geleistet wurde. Also gegenseitige Hilfe einmal und dann das freiwillige Helfer halt so viel kam und auch wieder kam. Also es sind Freundschaften entstanden teilweise. Das ist herzberührend.
Durchs Anpacken Mut und Hoffnung machen, da kommt das Wir-Gefühl automatisch. Ohne wäre es auch nicht gegangen.
Ohne das Wir gäbe es das hier nicht, diesen Wiederaufbau so in der Dimension, die wir jetzt halt haben.
Da ist also immer noch viel Zusammenhalt da. Janine, wie hast du dieses Wir-Gefühl vor Ort im Ahrtal erlebt?
Ich hatte Gänsehaut. Also klar, es sind nicht mehr diese Massen, die vor einem Jahr da waren, um zu helfen, obwohl es immer noch ganz viel Hilfe braucht. Aber die, die da waren, die waren einfach voller Elan. Also auch vor allem die, die da noch wirklich organisieren, die waren so motivierend und pushend und haben auch noch mal innerhalb dieser Helfergruppe so ein richtiges Wir erzeugt. Hey, wir sind hier zusammen und wenn irgendwas ist, auch wenn ihr sagt, oh, ich will das und das und das heute schaffen, überfordert euch selber auch nicht. Jeder einzelne von euch ist auch hier in diesem Wir wichtig. Wir müssen aufeinander auch aufpassen. Und wenn man dann in diesem Hausgerippe noch steht, wo alle denken, da müsste jetzt eigentlich schon das Haus fast wieder stehen. Aber nein, man ist immer noch dabei, an Häusern die Kern zu sanieren, erstmal noch fertig Sachen rauszureißen. Da entsteht dieses Wir automatisch, weil man, glaube ich, gar nicht anders kann, als zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier einfach helfen. Wir müssen hier was tun. Wir müssen auch mit anpacken, weil das ist einfach so unfair. Die können wir nicht alleine lassen.
Du hast ja auch mehrere Helferinnen und Helfer getroffen und mit ihnen gesprochen. Wer ist dir dabei am meisten im Gedächtnis geblieben?
Das war in meinem Fall eine Helfergruppe. Das war ein Social Day bei denen. Das heißt, die haben im Job gesagt, wir machen einen Tag und engagieren uns irgendwie. Und für die war klar, wir gehen ins Ahrtal, weil sie dieses ganze letzte Jahr eine Mitarbeiterin begleitet haben über Online-Meetings. Die haben das ganze Jahr mitbekommen, weil sie im Ahrtal lebt und ihr Haus auch so mitgenommen wurde, dass sie ein Jahr lang aus dem Wohnwagen neben ihrem Haus diese Meetings mitgemacht hat. Und das neben dieser ganzen klar psychischen und auch körperlichen Belastung irgendwie wieder das eigene Leben, den Alltag aufzubauen. Und das fand ich ganz stark.
Jetzt hast du durch deine Geschichten viel Zusammenhalt erlebt da vor Ort. Wie hat sich denn so dein eigenes Wir-Gefühl, dein eigenes Gefühl vom Zusammenhalt nach deinen Interviews verändert?
Ich würde nicht sagen verändert, sondern vielleicht mehr bestärkt, dass wenn man sich dazu entschließt, etwas zusammen anzupacken, dass das eine unglaubliche Kraft freisetzt. Also einmal eine gegenseitige Motivation und auch man plötzlich nicht mehr einen großen Berg hat, den man irgendwie versucht zu bewältigen, sondern da packen ja noch andere mit an und alles geht doch einfach leichter.
Für mehr Zusammenhalt kann man sich auch ausbilden lassen beim Württembergischen Landessportbund. Das hat Birte Jansen gemacht. Sie ist Basketballtrainerin bei den USC Eisvögeln in Freiburg. Da ist sie nicht nur Trainerin für junge Mädchen, sondern auch Coach für Zusammenhalt. SWR3-Reporterin Janine Beck war bei ihrem Training der 10- bis 12-Jährigen dabei.
Birdies, let's go!
Rund 20 Mädchen trainiert Birte. Zuverlässig und mit viel Energie und Leidenschaft. Die einen sind schüchterner, die anderen direkter und frecher. Alle gemeinsam sind sie ein Team. Egal wie unterschiedlich sie sind, wie viel Geld zu Hause ist oder woher die Eltern kommen.
Es ist nicht, wo das Mädchen, aus welchem Umfeld es kommt. Die kann dafür gut werfen, ja, oder super gut dribbeln. Und die hat andere Stärken und Qualitäten. Und das versuchen wir auch rauszuarbeiten in den Trainings.
Immer wieder baut sie im Training ein, wer was gut gemacht hat. Wer wo seine Stärken hat. Jeder hat schließlich welche.
Eine Spielerin konnte zum Beispiel nicht gut hören. Die musste ihre Hörgeräte immer rausmachen. Aber die war exzellente Passgeberin. Also, und das ist dann für die Mädchen gar kein Thema mehr.
Und bei den Basketballspielerinnen hat das schon echt gut funktioniert.
Also für mich bedeutet Zusammenhalten, dass man niemanden ausschließt.
Dass wir, wenn jemand runterfällt, auch wenn wir in anderem Team sind, dem aufhelfen.
Dass man zusammen in einem Team arbeitet.
Die Mädchen sollen zusammenhalten. Heißt, füreinander da sein, miteinander reden. Und so einfach es klingt, sich gegenseitig anfangen. anfeuern.
Das haben wir so ein bisschen etabliert, dass wir auch, wenn eine Spielerin fertig ist mit der Übung, dass sie dann die anderen, die noch ein bisschen brauchen, weiterhin applaudieren, um sie zu unterstützen und zu sagen, hey, wir sehen dich und du machst es gut und mach weiter so, du schaffst es auch.
Und wenig später im Training gibt es bei einem kleinen Testspiel genau die Situation.
Das hat der Habiba und der Juna ganz am Ende geholfen, nochmal einen Zahn zuzulegen. Und das möchte ich jetzt in dieser Runde nochmal ganz doll von euch hören, dass ihr die Mitspielerinnen anfeuert, weil ich glaube, das hilft denen, ein bisschen noch einen kleinen Zahn zuzulegen, okay? Macht ihr das?
Ja!
Ah, ha, sehr gut. Auf mein Pfiff geht's los. Und...
Janine, die Trainerin der Mannschaft, hat extra diese Ausbildung gemacht als Coach für Zusammenhalt. Was hat sie dir gesagt, warum sie das gemacht hat und warum das wichtig für sie war?
Sie wollte immer ganz besonders Mädchen fördern und da einfach dieses Wir-Gefühl reinbringen. Vor allem, weil bei gemischten Mannschaften die Mädchen irgendwann so sukzessive abwandern und am Ende bleibt nur noch eine Jungsmannschaft übrig. Und sie wollte die Mädchen da stärken und eine reine Mädchenmannschaft wirklich als Team aufbauen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und was ich ganz toll fand, dass die Mädels auch selber gesagt haben, auch wenn jemand von der gegnerischen Mannschaft jetzt stürzt, dann hilft man dem auf. Das gehört auch dazu.
Ich finde, das hat jetzt viel mit auch mit Reflexion zu tun und ist ja gut, dass man das so früh wie möglich lernt. Ich weiß nicht, ob du viel mit jüngeren Mädchen zu tun hast, aber hast du da schon einen Unterschied gemerkt, dass die jetzt viel reflektierter waren und anders miteinander umgegangen sind?
Ich glaube, es ist klar immer auch ein Teil der Erziehung, aber wenn wirklich ganz viele Mädchen, das war ja wirklich eine Riesengruppe, viel mehr als eine normale Basketballmannschaft eigentlich hat, wenn die mit ihren verschiedenen Charakteren aufeinandertreffen, dann ist das schon eine Kunst, die wirklich zusammenzubringen und wirklich als Team und nicht jeder macht irgendwie irgendwas und vielleicht ärgert der eine den oder der andere macht den Quatsch. Klar, Quatsch und Spaß gab es auch, aber es war so eine positive Grundstimmung da, würde ich sagen.
Es ist auch voll schön zu sehen, dass man mit so einfachen Routinen wie dem Aufhelfen es schafft, dass beim Sport Situationen seltener eskalieren oder in Streits ausarten. Denn sind wir mal ehrlich, Streit mögen die wenigsten. Wir haben mit der Beziehungstherapeutin Julia Händchen gesprochen und sie gefragt, warum Streitgespräche eigentlich so einen schlechten Ruf haben.
Also ich würde sagen, das hat ganz viel mit unserer generellen Gesellschaft zu tun. Also da kann man jetzt historisch wirklich noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich glaube, in Deutschland ist es schon noch mal ganz spannend, wie wenig eigentlich kommuniziert wird. Also ich glaube schon, dass es viel mit Kriegsgeneration auch zusammenhängt, dass man auch über negative Sachen nicht spricht und so, ja. Oder wenn man sich streitet, dann hat man mit der Person halt nie wieder Kontakt, ja. Also das ist ja auch so was, ich würde sagen, fast typisch Deutsches. Also wir bewerten Streit als was Negatives für eine Beziehung und nicht als was Förderliches.
Das ist schon spannend. Obwohl ich meist mit einem Ergebnis aus einem Streit gehe, ist es in meinem Kopf negativ verankert. Julia hat uns auch bestätigt, dass ein Streit auch das Wir-Gefühl stärken kann. Aber eben nur, wenn der Streit auch gelöst wird.
Also eine Lösung muss jetzt nicht sein, dass beide super happy sind, ne? Also eine Lösung könnte sein, dass man auch Kompromisse eingeht, aber schon so, dass für beide das in Ordnung ist. Ich unterscheide in der Paartherapie immer so, dass ich sage, wenn ein Streit nicht gelöst wird, dann ist es nicht nachhaltig, es ist nicht förderlich für die Zukunft, weil ich eben mit dem einen Problem stillstehen bleibe.
Bedeutet im Umkehrschluss, wenn man einen Streit löst, kann die Beziehung wachsen. Das gilt nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für den Freundeskreis oder die Arbeit. Wenn mir meine Arbeit egal ist, überlege ich mir zweimal, ob ich einen Streit anfange. Und ein ungelöster Streit auf der Arbeit oder einer, der eskaliert, kann unangenehm werden. Mit einer guten Streitkultur können wir Freundschaften vertiefen, aber auch als Team auf der Arbeit zusammenwachsen.
Damit wir eine gute Streitkultur entwickeln, helfen laut Julia auch schon so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel sich ernsthaft zu entschuldigen und diese Entschuldigung dann auch anzunehmen und nicht einfach mit einem "Ja, ja, alles gut" hinzunehmen. Selbstreflexion ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, hat uns Julia Händchen erklärt.
Also, dass ich wirklich auch verstehe, um was geht's mir bei diesem Streit? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Und wenn ich jetzt seit 5 Jahren mit meinem Partner über die Spülmaschine streite, dann hat auch das eine Funktion. Weil wenn ich jetzt nicht mehr über die Spülmaschine streite, über was würde ich denn dann streiten? Und dass man dann kommunikativ einen Weg für sich findet, um das gut zu äußern. Und dafür muss ich es aber ja erstmal selber spüren, was brauche ich eigentlich.
In einer Gemeinschaft, zum Beispiel in einem Dorf, können ja manchmal auch heftige Streits entstehen. Manchmal ist es aber genau andersrum. Da ist in einem Dorf so viel Miteinander, so viel Wir, dass die Einwohner scheinbar verrückte Dinge schaffen.
In Eggental im Allgäu zum Beispiel, das ist ein Dorf mit 1300 Einwohnern, da hat vor einem Jahr der letzte Dorfladen dicht gemacht. Die Bewohner hätten dann entweder 10 Kilometer in die eine oder 20 Kilometer in die andere Richtung zum nächsten Supermarkt fahren müssen. Deshalb haben die Eggentaler einfach ihren eigenen Dorfladen aufgemacht.
Ich finde es toll. Und es gibt alles, was man so braucht.
Wenn man das im Dorf hat, ist es immer eine super Sache.
Ohne die Leute, die das ehrenamtlich machen, funktioniert es nicht.
Die Idee hat mich begeistert. Und ja, da waren schon 2-3 Macher an der Strippe, wo ich sage, die haben Seitenheitswert und das hat Vorzeigecharakter definitiv. Und die haben da sehr viel gerockt.
Einer dieser Macher ist Georg Kreisel. Im richtigen Leben arbeitet er in München bei einem großen Versicherungskonzern. Nebenher ist er Geschäftsführer des Dorfladens Eggental.
Wir sind unheimlich stolz. Ich meine, man muss sich das ja überlegen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren gestartet mit einer Idee. Wir haben auch in Rekordzeit hier den Umbau gestemmt mit sehr viel Eigenleistung. Das darf man ja nicht ganz vergessen.
Und die Bevölkerung wurde bei der Entwicklung des Konzepts auch gefragt und konnte daran mitwirken. Damit der Dorfladen auch direkt mit dem notwendigen Eigenkapital ausgestattet ist, konnten die Menschen Anteilsscheine im Wert von 300 Euro kaufen. So hat es auch Armin Roll gemacht.
War für mich klar, ja, das ist ein Betrag, wo ich sage, das ist kein Kleingeld mehr, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen das unterstützen und darum haben wir das auch gar nicht gemacht.
Aber zugleich wollte man damit die Anteilseigner auch an den Dorfladen binden. Das Konzept ist aufgegangen. 350 Anteilseignerinnen und Anteilseigner gibt es inzwischen. Nach der Eröffnung Anfang Juni sind die Verkaufszahlen sogar übertroffen worden. Und die Macher rund um Georg Kreisel überlegen schon, die ersten Darlehen wieder zurückzuzahlen.
Also ohne Zusammenhalt würde es nicht funktionieren. Es haben hier wahnsinnig viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mitgewirkt, damit dieser Laden ein Erfolg wird. Wir haben viele Leute, die einmal im Monat die Flyer umsonst austragen. Wir haben Leute, die hier ehrenamtlich mitarbeiten. Da ist sehr viel mit eingeflossen und sonst hätte das auch von Anfang an nicht funktionieren können.
Das ist echt beeindruckend, was die Eggentaler da aufgezogen haben. Und die Situation gibt es ja eigentlich überall auf dem Land, also in kleineren Städten oder Dörfern. Immer mehr Läden machen dicht und da muss man teilweise viel weiter fahren. Vielleicht trauen sich das ja noch mehr Menschen zu und sagen, hey, da machen wir eben unseren eigenen kleinen Laden auf. Josch, als du in Eggental warst, das ist wirklich ein kleines Dorf mit 1300 Einwohnern. Was hattest du für einen Eindruck? Hatten die nie Schiss, dass dieses Projekt Dorfladen in die Hose geht und sie das nicht schaffen?
Also ich glaube, von Schiss kann man da nicht reden, weil die hatten einfach gar keine andere Wahl. Man muss das so versuchen, so ein bisschen zu verstehen. Das habe ich auch, als ich dort war, dann auch erst so ein bisschen verstanden, woran liegt das eigentlich, dass so ein Dorf so funktioniert. Und ganz viele haben mir gesagt, naja, also in Eggental, da wurde eigentlich schon immer gefeiert. An jedem Wochenende gab es da mindestens von irgendeinem Verein irgendein Fest. Von daher war der Zusammenhalt da, glaube ich, oder ist grundsätzlich einfach auch da. Ne? Die kennen sich alle untereinander, 1300. Wer das nachvollziehen kann, ich bin im Ort mit 500 Einwohnern aufgewachsen. Du kennst wirklich jeden. Und wenn dann sozusagen der einzige kleine Supermarkt sagt, hey Leute, ich bin jetzt schon so alt, ich muss irgendwann schließen, dann denken natürlich alle, oh verdammt. Was machen wir denn, wenn plötzlich irgendwas fehlt? Wenn plötzlich dann doch Gäste zu Besuch kommen und schnell noch einen Kuchen backen muss oder so. Und dann in der Tat, wie bei denen in Eggental, einfach 10, 20 Kilometer nochmal fahren zu müssen, nur um eine Packung Mehl zu kaufen. Das war dann, glaube ich, schon irgendwie für viele so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen was tun. Dazu kommt noch, dass die selber in dem Dorf so eine Arbeitsgemeinschaft schon gegründet hatten. Das war ungefähr so vor 3 Jahren, wo man sich mit Dorfentwicklung beschäftigt hat. Das heißt, da waren nicht nur Leute von der Gemeinde, sondern auch aus den Vereinen da. Unter anderem auch der Georg Kreisel, der das Ganze macht, der eigentlich Versicherungskaufmann ist, der gesagt hat, naja, ich habe jetzt Kinder auf die Welt gebracht, ich habe in München gelebt, in Frankfurt, aber ich wollte wieder zurück in meine Heimat. Und der hatte natürlich auch so ein ganz eigenes Interesse natürlich daran, sein Dorf irgendwie auch voranzubringen. Und von ihm und von anderen Mitstreitern, die ähnlich ticken und ähnlich auch so ein bisschen ihr Dorf entwickelt sehen wollten, von denen kam dann auch die Initiative, als, wie gesagt, dieser einzige Supermarkt dann gesagt hat, hey, wir schließen. Und dann haben die sich Gedanken gemacht, wie können wir das regeln? Und das hat dann eben so funktioniert. Und Schiss, glaube ich, hatten die zu keinem Zeitpunkt, weil einfach so viele im Dorf diesen Enthusiasmus, diese Unterstützung mitgetragen haben.
Das waren schon auch immer so Macher dann, oder?
Das sind einfach Macher natürlich, da im Allgäu, da sind halt viele Höfe, dann machen die alle selber, die helfen sich untereinander. Also von daher, da ist das Wir-Gefühl natürlich noch mal riesengroß.
Und es ist ja nicht nur der Dorfladen, da ist ja noch mehr dahinter.
Die haben von Anfang an schon gesagt, so ein Dorfladen ist ja nicht nur einfach Waren verkaufen, sondern die wissen einfach auch, so ein Dorfladen ist ein Treffpunkt. Da muss man der Verkäuferin auch mal zugestehen, dass die einfach auch mal 5 Minuten mit jedem Kunden einfach nur so quatscht. Dass man sich einfach ein bisschen unterhält. Und was macht der Sohn? Was macht deine Kuh? Hat die immer noch so Beschwerden? Keine Ahnung. Also was? Nein, das ist einfach total toll. Und das haben die vom Konzept her direkt von Anfang an mitverfolgt. Die haben gesagt, wir können nicht einfach nur so verkaufen, wir wollen ein Treffpunkt sein. Und zu diesem Treffpunkt gehört eben auch, dass die so ein kleines Bistro angebaut haben. Mit draußen noch Sitzmöglichkeiten, mit drinnen Sitzmöglichkeiten. Und als ich da war, war gerade der zweite Tag, wo die dann auch gekocht haben. Mittags. Sie haben extra 2 Köchinnen eingestellt. Da saßen Schulkinder da, die gesagt haben, ach Mensch, keiner zu Hause, Mama und Papa, ich gehe mal dahin essen. Die kompletten Firmen im Dorf kamen dahin, weil die wollen das natürlich auch unterstützen, dass dieser Charakter des Treffpunkts, des Miteinander-Tratschens, des Miteinander-Redens auch einfach da noch ein bisschen gefördert wird.
Du hast eben den Georg Kreisel schon angesprochen und der hat das auch ganz schön gesagt, was dieser Dorfladen einfach für eine Bedeutung hat da.
Der Treffpunktcharakter, der ist für mich auch wahnsinnig wichtig, weil einkaufen könnte ich überall. Aber hier am Dorf Leute treffen, die ich mag und hier auch etwas für die ältere Generation zu schaffen, wo man sich, wie soll man sagen, wohlfühlt und gerne herkommt, das war eigentlich schon von Anfang an ein ganz wichtiger Aspekt.
Josch, was hast du denn so persönlich aus Eggenthal mitgenommen? Also wie hat sich dein Wir-Gefühl danach so verändert?
Ein Wir-Gefühl ist immer auch abhängig von einzelnen Personen. Also es braucht immer, glaube ich, diese Leute, die vorangehen mit einem Fähnchen und sagen, hier geht's lang oder das ist meine Vision und das will ich machen. Und der, jetzt wie in dem Fall der Georg Kreisel, der zieht dann die anderen automatisch auch mit. Ich glaube, Wir-Gefühl bedeutet auch immer, dass der Einzelne für sich entscheiden muss, was lege ich in diese Waagschale mit rein? Wie wichtig ist es mir, dass das, was gefördert wird? Und das überträgt sich dann meistens auch sehr schnell auf andere. Das heißt, ein Wir-Gefühl geht immer letztendlich für mich, und das habe ich in Eggenthal gelernt, von dem Einzelnen aus.
Ein Wir besteht also auch aus ganz vielen Ichs. Und wenn der Einzelne nicht mitmacht, kann es gar kein Wir geben. Das haben uns eben auch alle Reporter gesagt. Das ist genau das, was sie bei den Wir-Projekten gespürt haben.
Zum Schluss vom Podcast wollen wir mal versuchen, einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen. Wie wird sich unser Wir, wie wird sich der gesellschaftliche Zusammenhalt weiterentwickeln? Das haben wir den Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt gefragt.
So sehr ich es mir wünschen würde, dass wir stärker wieder zusammenhalten, darf man natürlich nicht vergessen, dass im Moment die Tendenz schon dahin geht, dass viele eher an sich denken, dass die sozialen Kontakte ja auch in Zeiten der Pandemie stark zurückgegangen sind. Insofern bin ich zwar hoffnungsvoll, aber eben nicht kurzfristig, sondern glaube, dieser Zusammenhalt, das wird sich noch ein wenig hinschieben. Vielleicht in 3-4 Jahren, also im Moment, glaube ich, sind die Zeiten eher auf Angst, eher auf Unsicherheit. Wir brauchen halt erstmal so ein bisschen diese Initialbewegung, dass wieder mehr der Mut nach vorne kommt und dass dann eben dieses Zusammen und Halten auch wieder stärker ins Bewusstsein rückt.
Und deshalb sind solche Wir-Projekte, über die wir eben gesprochen haben, so wichtig. Die aufzubauen und auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach. Vor allem, wenn so viele Krisen aufeinander folgen wie jetzt. Deshalb haben wir Ulrich Reinhardt gefragt, was ihn so zuversichtlich macht.
Krisen gehören zum Leben dazu. Also das gab es immer. Wir können jetzt weiter zurückgehen. Ölenergiekrise, Tschernobyl, erster Golfkrieg, zweiter Golfkrieg, 9/11. Dazwischen noch die ganzen Finanz-, Wirtschaftskrisen und Krisen. Das gab es ja an sich immer. Jetzt ist es natürlich gerade sehr gehäuft und es ist eben erstmals seit langer Zeit wieder eine Krise gewesen, wo das Soziale sehr stark zurückgedrängt wurde, weil einfach wir alles eingeschränkt haben, weil jetzt natürlich auch das Homeoffice sich fast durchgesetzt hat, bei wem auch immer es möglich ist. Also insofern hat das natürlich wirklich zu Veränderungen geführt und da braucht es jetzt eben etwas länger, aber ich bleibe dabei, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, das ist ein menschliches Grundbedürfnis und selbst wenn wir die Digitalisierung in Zukunft deutlich präsenter haben und die natürlich auch mehr nutzen werden, aber sie darf eben immer nur eine Ergänzung, kein Ersatz sein zum tatsächlichen Treffen. Und ich glaube, irgendwann werden die Bürger auch wieder feststellen, dass es doch spannender ist, gemeinsam Kaffee zu trinken, als immer nur darüber zu chatten, dass man mal wieder einen Kaffee trinken gehen sollte.
Fast schon beruhigend zu wissen, dass wir unseren Wunsch nach Zusammenhalt gar nicht verlieren können, weil er so tief in uns ist und verankert ist. Er manchmal eben nur ein klein bisschen in den Hintergrund rückt.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.